Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Hängt die Messstation in 1,50 Meter Höhe oder in 4 Metern? Ist sie direkt an der Straße aufgebaut oder 15 Meter entfernt von der großen Kreuzung? All sowas spielt natürlich eine Rolle bei der Messung von Stickstoffdioxid durch den Straßenverkehr. Und ganz klar haben Kritiker da ein gutes Argument, wenn sie sagen, oh, im Ausland, da wird das alles nicht so eng gesehen und deswegen gibt es da keine Fahrverbote.
Es gibt eine Messstation, das ist meine Lieblingsmessstation, im griechischen Thessaloniki, 35 Meter hoch. Da gehört sie wirklich einfach nicht hin.
Aber viele Großstädte in der EU machen viel mehr als wir Deutschen, um die Grenzwerte zu erreichen. Und zweitens, ob du jetzt Autofahrer bist oder nicht, bessere Luft ist ja nichts Schlechtes. Ne? Da kann man schon mal für sein. Wir sprechen in dieser Podcast-Episode des Updates über die neuen Zahlen des Umweltbundesamtes zur Luftverschmutzung in unseren Städten und wir fragen nach, wie viel Sinn macht denn die aktuelle Messmethode. Außerdem geht es im Update um Antisexismus-Kurse. Ilka Knigge hat sich damit beschäftigt.
Ich habe mir angeschaut, wie Antisexismus-Kurse ablaufen und was Frauen und auch Männer daraus lernen können. Anlass war, dass heute im EU-Parlament abgestimmt wurde, ob solche Kurse für einige Abgeordnete zur Pflicht werden sollen.
Und wir reden übers Lernen im Schlaf. Da gibt es eine neue Methode, mit der Forscher sich erhoffen, dass wir im absoluten Tiefschlaf eine ganze Menge beigebracht bekommen.
Dass das ein direkter Vorgang im Schlaf selber sein kann, also zu lernen, nicht nur sozusagen das Festigen von Lerninhalten, das ist wirklich bahnbrechend.
Der Podcast des Updates am letzten Januartag 2019. Dankeschön fürs Laden, Klicken und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Na was denn jetzt? Wirklich schlimm gesundheitsgefährdend und wir müssen alle geschützt werden oder ist das Ganze übertrieben? Oder ein großes Konjunkturprogramm, damit deutsche Autos gekauft werden? Wenn ihr mal mit Leuten über Stickstoffdioxid-Grenzwerte gesprochen habt, dann habt ihr sicher eine ganze Menge Argumente gehört. Wir schauen mal auf die harten Zahlen und lassen sie uns einordnen, denn heute hat das Umweltbundesamt Zahlen und eine Bilanz zur Luftverschmutzung in deutschen Städten durch Autoabgase rausgehauen. Vorläufiges Ergebnis, 2018 ist die Belastung insgesamt etwas zurückgegangen. An vielen Orten ist sie aber nach wie vor höher als erlaubt. Höchste Stickstoffdioxidbelastung in Stuttgart bei uns in Deutschland, knapp gefolgt von München. Und viel Kritik bei diesem Thema gibt es ja an den Messstationen der Landesämter. Die würden an falschen Standorten stehen oder sie seien im internationalen Vergleich viel zu nah an den Auspuffen aufgestellt. Ordnen wir mal ein mit dem Journalisten Nicolas Lieven, der sich mit Umwelt- und Gesundheitsthemen und dem Dieselskandal befasst. Nicolas, also die EU erlaubt ja beim Aufstellen der Dinger einen Spielraum. Haben wir Fahrverbote in Deutschland und andere Länder nicht, weil die Messstationen bei uns einfach blöd stehen?
Also ich würde jetzt mal nicht sagen blöd aufgebaut, und es ist tatsächlich so, dass diese europäische Luftqualitätsrichtlinie, fürchterlicher Ausdruck und auch wirklich fürchterlich viel Raum zum Interpretieren, die lässt wirklich viele Möglichkeiten zu. Ja, die Deutschen halten sich schon auch genauer dran und stellen diese Messstationen auch da hin, wo sie eigentlich hingestellt werden sollten, nämlich da, wo die Belastung recht hoch ist. Andere Länder machen das ganz anders. Es gibt eine Messstation, das ist meine Lieblingsmessstation, im griechischen Thessaloniki, 35 Meter hoch. Da gehört sie wirklich einfach nicht hin. Die EU-Richtlinie sagt zwischen 1,5 und 4 Metern, dann darf man sie wegstellen, aber auch 10 Meter vom Straßenrand beziehungsweise 25 Meter weg von der Kreuzung. Also man hat da schon sehr viele Möglichkeiten und deswegen haben wir ja auch die Diskussion schon gehabt in den vergangenen Wochen und Monaten, dass viele gesagt haben, stellt die Messstation doch einfach woanders hin, dann haben wir auch kein Fahrverbot.
Dann haben wir Ruhe. In München, da hat der Oberbürgermeister eine andere Idee gehabt. In München gab es gerade mal 5 Messstationen des Landes Amtes und er hat dann Januar 2018 noch 20 weitere Luftmessstellen aufstellen lassen, deren Ergebnis ist, 16 von 20 Messstationen, da wurde der gesetzliche Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid 2018 eingehalten. So, und jetzt, überraschen dich diese eigenen Münchner Ergebnisse?
Die überraschen mich so gar nicht, weil wie gesagt, dafür gibt es keine ganz genauen Vorgaben. Diese Messstationen sind zum Teil so, dass sie gar nicht offiziell eingerechnet werden dürfen. Man nimmt dann die Messergebnisse, aber so richtig offiziell ist es nicht, weil sie an diese EU-Richtlinien nicht unbedingt gebunden sind. In München ist es einfach so, dass wir einige Straßen haben, da ist die Luft tatsächlich oder die Stickstoffdioxidwerte sind ein Stück weit runtergegangen. Aber wenn wir uns das flächendeckend angucken, dann gehört eben München immer noch zu den am meisten belasteten Städten. Städten, wenn man sich das Straßennetz anguckt, ungefähr 100 Kilometer von 500 Kilometer Hauptstraßen sind da schwer belastet mit Stickstoffdioxid. München hat viel getan, ja, aber das reicht halt einfach nicht aus. Wir sehen es selbst in Städten übrigens mit Fahrverboten, Hamburg, Kiel und so weiter. Da sehen wir, dass da auch die Belastung nur ganz ein bisschen nach unten geht insgesamt. Das liegt daran, weil sich Autofahrer einfach neue Wege suchen. Die lassen ihr Auto nicht stehen, ihren alten Diesel, sondern die fahren halt woanders lang.
Erklär uns mal generell, wie das funktioniert. Also ich habe vorhin mal geguckt, in Berlin gibt es fürs gesamte Stadtgebiet 16 Messstationen, in Hamburg 15, in München 5, in Köln sogar nur 4. Wie wird denn dann die Luftqualität an den Orten beurteilt, an denen solche Messungen gar nicht stattfinden?
Das ist eine echt gute Frage und da gibt es auch Richtlinien, an die man sich zu halten hat. Bundesemissionsschutzgesetz, nochmal so ein schönes Pamphlet. Da ist es nämlich so, dass wenn man diese Messstation irgendwo aufstellt, dann müssen sie da aufgestellt werden, wo man die Messergebnisse auch auf andere Bereiche übertragen kann. Und genauso wird dann verfahren. Also das heißt, ich habe hier eine Messstation an Straße X, Y und Z. Ähnliche Parameter finden wir auch 6 Kilometer davon entfernt und dann werden diese Messergebnisse zum Teil einfach übertragen und dann eben hochgerechnet und so läuft das ab.
Ist das ganze Rechenmodell aussagekräftig?
Ach ja, das ist so abhängig davon, wo ich diese Messstationen genau aufstelle, im Prinzip in welcher Höhe ich diese Messstationen aufstelle. Ich möchte nochmal sagen, zwischen 1,5 und 4 Metern. Ich sage immer, nimm doch auch mal die, die am stärksten davon belastet sind, nämlich die Kinder. Die Nasen sind so in der Höhe von kleinen Kindern, 60, 80 Zentimeter. Da misst kein Mensch. Und wenn ich in 4 Metern Höhe messe, kriege ich halt ganz andere Ergebnisse. Von daher, ich finde, da ist noch viel zu viel Spielraum da, als dass man sich auf diese Ergebnisse wirklich verlassen kann. Ein Trend ist erkennbar, ja, aber so richtig, dass man sich darauf verlassen kann, würde ich sagen eher nein.
Aber was wäre denn dann die Lösung? Dann muss es am Ende eigentlich heißen, alle haben die gleichen Spielregeln und wir geben hier nicht so viel Spielraum.
Erstens geben wir nicht so viel Spielraum und zweitens, wir sind uns doch alle einig darüber, dass man einfach viel tun muss und dass es eben nicht ausreicht, mal ein Software-Update draufzuspielen, sondern wir müssen den Fahrradverkehr stärken, ÖPNV, Elektromobilität, die Brennstoffzelle. Wir schauen einfach mal in andere Länder. Guck mal nach Paris zum Beispiel. Da brauchst du eine Schadstoffplakette, ansonsten kommst du nicht in die Stadt. In Rom braucht man eine Genehmigung. In Oslo ist die Stadt zum Teil gesperrt. In Amsterdam haben sie die Parkgebühren massiv nach oben gesetzt, damit der Verkehr rausgedrängt wird. Also es passiert um uns herum eine ganze Menge, aber Deutschland bewegt sich richtig, richtig lahm.
Ach komm, es gibt doch immerhin einen Brief vom Kraftfahrtbundesamt, dass man sich einen neuen Wagen kaufen kann von BMW, Daimler oder Opel oder VW.
Ich bin mir sicher, die Autohersteller freuen sich total riesig drüber und deswegen hat VW ja gerade dieses Prämienangebot nochmal erweitert, nicht nur auf die Ballungszentren, sondern auf ganz Deutschland, weil so richtig ist es nicht gelaufen. Und wenn man sich das anguckt, dass man sich für seinen alten Diesel am besten einen neuen Diesel holen soll oder einen Diesel-Jahreswagen, da werde ich dann schon sehr skeptisch.
Der Journalist Nicolas Lieven befasst sich mit Umwelt- und Gesundheitsthemen. Seine Einschätzung zu den neuen veröffentlichten Stickstoffdioxidzahlen 2018 in den deutschen Städten. Ja, es muss sich noch mehr tun, aber für alle in der EU sollte der Spielraum verkleinert werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es heißt ja Containern oder Mülltauchen oder in der Mensa heißt es Bändern. Es klingt erstmal eklig. Wer das macht, sammelt Lebensmittel aus dem Müll, die andere weggeworfen haben, aber die dann irgendwie vielleicht noch gut sind und die man vielleicht dann auch noch essen kann. Containerer, die finden das deswegen nicht eklig, sondern die sagen, dass sie das Essen retten. Juristisch gesehen ist das Containern aber kritisch. Das bekommen jetzt zwei Studentinnen zu spüren, die deswegen vor Gericht gelandet sind und gestern schuldig gesprochen wurden. Wegen was genau, Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten?
Wegen gemeinsam begangenen Diebstahls. Das Ganze geht auf eine Containeraktion im letzten Juni zurück. Da hatten die beiden Studentinnen abends aus dem Müllcontainer eines Marktes in Olching bei München weggeworfene Ware geholt und dann wurden sie dabei von der Polizei erwischt und dann hat auch noch der Supermarkt Anzeige gestellt und das ging dann vor Gericht und jetzt sind die beiden auf Bewährung zu einer Geldstrafe von 225 Euro verurteilt worden und zu je 8 Sozialstunden, die sie passenderweise auch bei der Tafel ableisten sollen. Auf Bewährung heißt aber, dass sie das nicht zahlen müssen, dieses Geld. Das ist quasi eine Verwarnung, aber gerichtlich gesehen sind sie jetzt trotzdem schuldig.
Aber jetzt müssen wir mal klären, ist das denn Diebstahl, wenn man weggeworfene Sachen mitnimmt?
Klingt ein bisschen absurd, aber juristisch gesehen ist das eben nicht so ganz klar, ob weggeworfene Lebensmittel jetzt wirklich niemandem mehr gehören, wie man denken würde. Herrenlos heißt das im juristischen Begriff und man kann da argumentieren, dass diese weggeworfenen Sachen ja immer noch in der Tonne vom Supermarkt sind, also vielleicht noch im Besitz von dem Supermarkt sind, solange bis sie dann in den Besitz von dem Müllentsorger kommen, der die Tonne leert. Das ist zumindest eine Sichtweise unter Juristen. Es gibt aber auch noch die andere, die dann eben besagt, dieser Müll ist doch herrenlos, wie auch wir vielleicht vermuten würden. Schwierig wird das Ganze aber, wenn die Mülltonnen gesichert sind, zum Beispiel abgeschlossen oder wenn sie hinter einem Zaun sind.
Weil man dann quasi einbricht.
Genau, juristisch gesehen begeht man dann sowas wie Hausfriedensbruch oder vielleicht auch Sachbeschädigung, wenn man als Containerer noch was dabei kaputt macht. Das war bei den beiden Studentinnen vielleicht auch der Fall, denn die haben einen abgesperrten Müllcontainer geknackt und wenn sowas dabei ist, dann wird das dann auch ganz schnell schwerer Diebstahl. Ob das dann aber wirklich juristische Folgen hat, hängt von mehreren Dingen ab. Einerseits von der Justiz. Oft stellen die Gerichte Verfahren gegen Containerer wegen Geringfügigkeit ein. Und es hängt auch davon ab, ob so ein Supermarkt jetzt Strafanzeige stellt. Im Fall der beiden Studentinnen in München oder bei München hatte der Markt das gemacht. Zuerst, danach hat er die Anzeige dann aber wieder zurückgezogen.
Vermutlich, weil es schlechte Publicity ist?
Ja, das sieht danach aus, nur hier der böse Markt schmeißt was weg und dann noch die arme Studentin verklagen. Sowas ist auch bei anderen Fällen schon passiert. Zum Beispiel 2013, da gab es auch ein Verfahren gegen zwei Containerer in Düren im Rheinland. Da hatte der Markt dann auch wegen der ganzen Kritik die Anzeige zurückgezogen und das Gericht da hat am Ende die Sache eingestellt gehabt.
Und so viel Glück hatten die beiden Studentinnen in Olching dann aber dann doch nicht.
Nein, man muss aber auch sagen, dass die beiden dieses Risiko auch bewusst eingegangen sind, denn sie hätten auch eine Geldstrafe von jeweils 1200 Euro akzeptieren können oder alternativ Sozialstunden. Dann wäre das Verfahren wahrscheinlich eingestellt worden. Das wollten die beiden aber nicht, weil sie sich eben im Recht sahen. Sie sagen, wir sind keine Diebin, wir haben niemanden geschadet und sie wollten mit der ganzen Aktion auch gegen Lebensmittelverschwendung protestieren.
Und was sagen die beiden Studentinnen jetzt zu dem Urteil?
Na, die sind schon ein bisschen enttäuscht. Eine von ihnen hat kurz nach dem Urteil das gesagt.
Natürlich haben wir von einem Freispruch geträumt.
Ja, und im Interview mit jetzt.de haben sie dann auch heute gesagt, sie müssen das Ganze erstmal sacken lassen und wollen dann auch schriftlich die Begründung vom Urteil anschauen, um zu entscheiden, wie es juristisch da weitergehen soll. Aber außerhalb des Juristischen ist für die beiden ganz klar, dass sie sich weiter gegen Lebensmittelverschwendung engagieren wollen. Sie haben auch schon eine Online-Petition gestartet, damit nicht mehr das Containern strafbar ist, sondern die Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Das kommt im Netz gut an. Da haben schon mehr als 91.000 Leute unterschrieben und die beiden Studentinnen bekommen auch allgemein viel Unterstützung im Netz. Und die beiden fordern auch, Deutschland könnte sich bei dem Thema ruhig andere Länder zum Vorbild nehmen.
Welche anderen Länder?
Das sind zum Beispiel Frankreich und Wallonien, also der Teil von Belgien und auch Italien. Die haben schon seit einiger Zeit Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung, damit die Supermärkte da brauchbare Waren nicht einfach wegwerfen oder vielleicht sogar unbrauchbar machen, um sie wegwerfen zu können. Die müssen diese Waren dann spenden. Und seit Jahresanfang ist da auch Tschechien dabei, seit das Verfassungsgericht Klagen gegen so ein ähnliches Gesetz abgewiesen hat.
In Bayern sind zwei Studentinnen wegen Containern schuldig gesprochen worden, wollen aber trotzdem weiter gegen Lebensmittelverschwendung protestieren. Die Infos von Britta Wagner aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere von euch noch an diese Rede hier.
And of course women must earn less than men.
Frauen weaker, müssen weniger verdienen als Männer, smaller, weil sie schwächer sind,
they must earn less. That's all.
Kleiner und weniger intelligent, sie müssen weniger verdienen, das ist alles. Hat er damals gesagt, Janusz Korwin-Mikke ist das, er ist Abgeordneter im EU-Parlament und gehört zur konservativen polnischen Liberty-Partei. Und diese sexistische Aussage von ihm, Frauen wären weniger intelligent als Männer und müssten deshalb weniger verdienen, hat damals 2017 für einen riesigen Aufschrei gesorgt. Heute gab es zum Thema Sexismus und sexuelle Übergriffe zwei wichtige Abstimmungen im EU-Parlament. Es ging um Antisexismuskurse und um Verhaltensregeln, wie einige EU-Abgeordnete damit umgehen sollen und die dann am Ende auch unterschreiben sollten, also verpflichtend unterschreiben sollten. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigger hat dazu recherchiert. Was ändert sich in Zukunft im EU-Parlament?
Die Verhaltensregeln kommen, die Antisexismuskurse nicht. Zu den Regeln, es ist in Zukunft so, dass einige Abgeordnete, zum Beispiel die, die Ausschussvorsitzende sind, mit ihrer Unterschrift unter einem Dokument versichern müssen, dass sie beispielsweise sexistisches Verhalten ablehnen. Lernen, was sexistisches Verhalten ist oder wie sie in den konkreten Situationen handeln könnten, müssen sie halt aber nicht. Das war ein weiterer Vorschlag einiger Abgeordneter. Die wollten, dass Antisexismuskurse für bestimmte Abgeordnete, zum Beispiel auch in Führungspositionen, verpflichtend sein sollten.
Gibt es denn Anzeichen dafür, dass Sexismus und sexuelle Übergriffe im EU-Parlament ein Problem sind?
Ja, es gibt eine Art eigene Hashtag MeToo-Bewegung im EU-Parlament. Ein Teil dessen ist zum Beispiel ein Blog, den die Parlamentsassistentin Jean Ponté gestartet hat. Dort werden anonym Geschichten von Frauen veröffentlicht, die im EU-Parlament sexuelle Belästigung, Sexismus oder sogar Übergriffe erlitten haben. Und jetzt sollte sich eben durch diese verpflichtenden Kurse strukturell was ändern, damit mehr Menschen auf die Machtstrukturen aufmerksam werden, die zu Sexismus führen. Es ist nämlich aktuell so, dass es Antisexismus-Kurse im EU-Parlament zwar gibt, die sind aber alle auf freiwilliger Basis.
Wie sehen denn solche Antisexismus-Kurse aus?
Ja, das kommt natürlich ganz auf die Kursleitenden und die Teilnehmenden an, aber oft ist das so, dass die Teilnehmenden erstmal sensibilisiert werden dafür, welches Verhalten überhaupt sexistisch ist. Das kann dann zum Beispiel sein, dass die Redebeiträge von Frauen nicht richtig ernst genommen werden, dass Frauen auf ihr Äußeres reduziert, also objektiviert werden, oder dass sie ausgeschlossen werden von bestimmten Treffen. Sabine Rotte gibt Antisexismus-Kurse und in ihren Kursen ist es meistens so, dass dann auch direkt über die persönlichen Erfahrungen gesprochen wird.
Ein Ausbilder erklärt einer Gruppe von jungen Menschen, die in der Ausbildung sind, eine neue Kamera und es ist nur eine junge Frau dabei und sonst nur junge Männer. Und dann sagt er so in die Gruppe, diese neue Kamera ist ganz leicht zu bedienen, wie eine Frau.
Ist so passiert, hat jemand in ihrem Kurs erzählt. In solchen Kursen können dann eben Männer und Frauen von ihren Erfahrungen erzählen und bekommen dann Tipps, wie sie sich da in Zukunft besser verhalten können.
Was könnten das dann für Tipps sein?
Das ist total typabhängig. Frauen können zum Beispiel offen ansprechen, wenn sie oft unterbrochen werden, oder auch Männer darauf hinweisen, wenn sie zum Beispiel jetzt einen Griff an die Hüfte unangenehm finden, machen ja manche beim Vorbeigehen. Und auch Männer, die solche Situationen bemerken, können das dann ansprechen oder bei sexistischen Witzen das Thema wechseln. Das ist aber, wie gesagt, alles sehr individuell.
Und wie ist mit denen, die sich selbst sexistisch verhalten? Können denen solche Kurse tatsächlich helfen?
Manchmal. Sabine Rotte sagt aber, dass so ein ganz bisschen Offenheit da schon nötig ist.
Wenn es um Sensibilisierungstrainings geht, ist es eigentlich notwendig, dass die Menschen sich ein Stück weit dafür öffnen und freiwillig teilnehmen. Wenn sie das nicht tun, erreichen Sensibilisierungstrainings nach meiner Meinung nicht besonders viel.
Aber die gute und schlechte Nachricht dabei ist, nach ihrer Erfahrung geht Sexismus in Unternehmen vor allem von älteren Männern aus und ist dann unter jungen Frauen und jungen Männern kaum mehr ein Problem. Da wird sie eher von jungen Männern angesprochen, die wissen wollen, wie sie da helfen können.
Lernen durch Antisexismus-Kurse. Sowohl lernen, wie man damit umgeht, als auch lernen, vielleicht als Mann darauf zu reagieren und zu, wie du schon gesagt hast, abzulenken oder das Thema zu wechseln bei sexistischen Witzen. Ilka Knigge in Deutschlandfunk Nova. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Freuen sich ja viele drauf, ne? Auf 5G. Das bringt noch schnelleres Internet auf unsere Smartphones und Tablets als das bisherige 4G oder LTE. 5G wird aber natürlich auch gebraucht für mobile Medizin, für die autonomen Autos und für fliegende Taxis. Also was braucht 5G? Die Technik für unser deutsches 5G-Mobilnetz ist in der Entwicklung und ganz weit vorn dabei ist der chinesische Konzern Huawei. Jetzt habt ihr gestern bei uns gehört, bei Huawei befürchten einige, dass die chinesischen Geheimdienste Hintertüren in die Technik einbauen. Beweise dafür, dass sie das vorhaben, gibt es nicht, aber vorstellbar ist zum Beispiel, dass die Chinesen unsere Kommunikation überwachen oder sogar komplett abschalten können, wenn sie es denn brauchen. Und wir haben uns gefragt, wie ist das denn mit anderen Herstellern aus einem anderen Ausland? Sind die sicher? Sprechen wir drüber mit Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Von wem kommt denn die Technik, mit der heute schon unser Mobilfunk und unser mobiles Internet betrieben werden?
Tatsächlich ist dieser chinesische Anbieter Huawei einer der ganz großen global, aber es gibt eine ganze Reihe Konkurrenten, sowohl aus China selbst, nämlich mit ZTE, aber auch amerikanische wie Cisco. Aber wir haben auch europäische Anbieter, die bestehen, wie Nokia und Ericsson. Aber für die neuen Standards, vor allen Dingen für den Streit jetzt um 5G, gibt es noch nicht so sehr viele Anbieter. Allerdings hat zumindest Ericsson und Nokia hier in Europa ganz gute Chancen, da ja der politische Wille, bei Huawei einzukaufen, geringer ist. Der größte Unterschied ist wohl der Preis. Huawei unterbietet regelmäßig die Preise.
Aber was wäre denn dann der Unterschied, wenn es aktuell auch schon so ist? Also warum will man das in Zukunft nicht mehr? Weil für mich hört sich das so an, als würden sich der Ericsson, Nokia, Cisco und Huawei gegenseitig auch auf die Finger schauen, oder nicht?
Ja, natürlich. Das ist ein riesengroßer Markt, den alle prognostizieren für diese schnellen Netzwerke der Zukunft. Huawei ist in den letzten Jahren sehr viel größer geworden und beliefert sehr viele europäische große Anbieter, in Deutschland auch, Vodafone und die Telekom. Also er ist ein großer Netzwerkinfrastrukturanbieter geworden. Und wir haben natürlich auch einen politischen Kampf, der vor allen Dingen von den Vereinigten Staaten ausgeht, seit die USA im Prinzip angefangen haben, ganz offensiv Politik gegen diesen Telekom-Konzern zu machen. Und da geht es im Wesentlichen um Spionage.
Hm. Aber wir wissen ja auch nicht, ob nicht zum Beispiel in irgendeinem Cisco-System eine Hintertür eingebaut wurde, oder?
Naja, wir wissen über Cisco etwas mehr als über Huawei, weil wir ja die Snowden-Veröffentlichung hatten.
Hm.
Und zumindest ist bekannt, dass es Hintertüren in Cisco-Produkten gab, aber Cisco hat das natürlich nie eingeräumt. Dennoch ist es natürlich so, dass in den Jahren, vor allen Dingen 2013, 2014, darüber sehr viel diskutiert wurde und auch teilweise die Märkte damals reagiert haben. Also Cisco hatte da so ein bisschen Umsatzschwund. Natürlich gibt es aber ähnliche Gerüchte über Huawei auch. Man kann halt davon ausgehen, dass auch hier Hintertüren oder sogenannte Backdoors, also sozusagen Softwarefehler, die man ausnutzen kann zum Spionieren, vorhanden sind. Der Unterschied ist nur, bei Cisco haben wir es lesen können in den Akten von Edward Snowden und bei Huawei wird es im Wesentlichen behauptet, weil man es der chinesischen Führung schlicht zutraut.
Hm. All diese Technik, die in den Mobilfunkmasten und in den Netzwerken drinsteckt, wo wird die denn eigentlich hergestellt?
Das sind schon die großen Anbieter, die jetzt genannten, und der größte ist auch Huawei, die dafür die Hardware und die Software liefern. Und tatsächlich ist da auch ein Streit entbrannt, wie offen die sein muss. Denn Huawei hat jetzt sozusagen angeboten, sehr viel transparenter mit ihrem Quellcode umzugehen und setzt damit natürlich auch andere Anbieter in gewisser Weise unter Druck. Ist aber auch eine politische Reaktion, denn nicht nur Europa, sondern auch in Asien oder in Australien gibt es ja einige Länder, die jetzt plötzlich eben bei Huawei nicht mehr kaufen wollen. Und die Idee ist dann natürlich, dass man mit Offenheit versucht, Vertrauen herzustellen. Und das halte ich auch prinzipiell für eine sehr gute Idee. Allerdings muss man der Ehrlichkeit halber dann auch sagen, die neuen Standards sind technisch sehr komplex und das muss natürlich dann auch jemand mit großer Expertise auch durchsehen. Und bei Hardware zum Beispiel, also da geht es ja nicht nur um die Software, sondern auch um richtig Netzwerkinfrastrukturgeräte sozusagen. Da wird es natürlich noch schwieriger, nämlich da eine Hintertür, die in der Hardware drin ist, nachzuweisen, ist technisch ausgesprochen anspruchsvoll.
Du hast es ja gerade schon gesagt, in einigen Ländern ist es so, dass sie auf Huawei verzichten wollen, haben das zumindest angekündigt. Was glaubst du, wie wird man sich in Deutschland entscheiden?
Ich glaube, die deutsche Debatte ist deshalb eine andere, weil Huawei eben auch Lieferant ist für die großen deutschen Anbieter, wie in Europa auch. Es gibt ja bereits einige Länder, die sich ganz konkret schon dagegen entschlossen haben. Auch in Europa, also in Polen gab es ja die Debatte, aber auch in Australien oder in Indien. Ich glaube aber, dass die Europäer vielleicht ganz gut beraten wären, weniger auf einen zentralen Anbieter zu setzen, sondern sich zu überlegen, ob es nicht am klügsten wäre, mit mehreren Anbietern Geschäfte zu machen in Bezug auf diese 5G-Technologie und aber auch alle zu einer hohen Transparenz zu verpflichten. Ich meine, es geht hier um Milliardenmärkte, vollkommen klar. Und politisch ist auch sicherlich die Spionage seitens der USA eher geduldet als seitens von China. Aber Vorsicht, auch gerade angesichts der Snowden-Veröffentlichung, sollte man gegenüber allen Anbietern haben. Übrigens auch gegenüber den europäischen wie Nokia und Ericsson.
Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club über internationale Mobilfunktechnik, die eben das Risiko mit sich bringt, dass ausländische Geheimdienste vielleicht unser Netz überwachen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, abends ins Bett gehen, Gerät anschalten, Augen zu und ordentlich einschlafen, bis in den Tiefschlaf, tief und fest schlafen und dabei lernen. Immer wieder machen sich Forscher an dieses Thema ran, ne? Lernen im Schlaf. Schweizer Forscher haben jetzt gezeigt, dass Menschen wirklich komplexe Informationen wie Worte und Bedeutungen im Schlaf unbewusst aufnehmen und im Wachzustand wieder abrufen können. Dazu gibt es eine Veröffentlichung im Fachjournal Current Biology. Wie das geht, ne? Ja, heißt das dann, dass wir in Zukunft, wenn wir wollen, nachts Spanisch lernen oder im Tiefschlaf für die Klausur in Statistik oder sowas, statt wirklich über den Büchern zu brüten? Dieser Frage ist heute unser Reporter Christian Schmidt nachgegangen und er hat sich schon mal das passende Lehrmaterial dazu gesucht.
Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor. Kapitel 1, Abschnitt 1.1, Gegenstandsbestimmung und Definition.
Ach, wäre das schön. Abends vor dem Einschlafen ein Hörbuch anmachen, schlafen und lernen. Das hier geht übrigens 14 Stunden, da wäre man in zwei Nächten durch.
Die Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt sich mit dem menschlichen Erleben und Verhalten. Definition Ende.
Eine neue Studie der Universität Bern gibt Hoffnung, dass das Lernen im Schlaf funktionieren könnte.
Eine sehr coole Studie.
Sagt selbst der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Er hat die Studie gelesen und ist hoch erfreut, was unser Gehirn zu leisten imstande ist, wenn es schläft.
Dass das ein direkter Vorgang im Schlaf selber sein kann, also zu lernen, nicht nur sozusagen das Festigen von Lerninhalten, das ist wirklich bahnbrechend.
Psychologen der Uni Bern haben 41 Freiwilligen nachts einen Kopfhörer aufgesetzt. Darauf zu hören waren Fantasievokabeln, frei erfundene Wörter, damit die Probanden nicht auf vorhandenes Wissen zurückgreifen konnten.
Guga, Vogel, Vogel, Guga, Guga. Vogel und das ging dann immer so weiter.
Erklärt Dr. Simon Ruch, der an der Studie beteiligt war. Am nächsten Morgen wurde dann getestet, ob die Schlafenden etwas gelernt haben.
Sie mussten dann nach dem Schlafen mussten sie sagen, ob Guga eher ein großes Objekt oder ein kleines Objekt beschreibt, also ein Objekt, das in eine Schuhschachtel passt oder nicht. Und obwohl sie das Gefühl hatten, dass sie raten, waren sie überzufällig korrekt. Da ist was hängen geblieben, obwohl die nichts davon gemerkt haben.
Die Trefferquote lag bei 60%. Gut, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es gibt berechtigten Grund zum Hoffen. Lernen im Schlaf, im wahrsten Sinne des Wortes, traumhaft.
Was würde ich gerne im Schlaf lernen? Ich schreibe morgen Klausur, also würde ich super gerne meinen Lernstoff im Schlaf lernen gerade. Sozialmedizin. Bei mir ist es genau das Gleiche, ich schreibe auch morgen Sozialmedizin, aber ich bin auch mal so nervös, dass ich sowieso schlecht schlafe.
Es könnte alles so schön sein, wenn... Ja, wenn diese klitzekleine Einschränkung nicht wäre, erklärt Forscher Simon Ruch.
Unser Gehirn wechselt im Tiefschlaf hin und her zwischen kurzen aktiven Phasen und kurzen ruhigen Phasen. Das passiert etwa alle halbe Sekunde, wechselt das hin und her. Nur wenn die Wortpaare oder die Vokabeln tatsächlich mit den aktiven, wachähnlichen Phasen zusammenfallen, dann wird gelernt.
Puh, das heißt, für die Wissensvermittlung haben wir immer nur eine halbe Sekunde Zeit. Und wir müssen auch immer genau diese halbe Sekunde treffen, die eine aufnahmefähige Wachphase ist. Das mag bei Vokabeln ja noch funktionieren, aber definitiv nicht mit dem 14-stündigen BWL-Hörbuch.
Darüber hinaus stellen organisationale Ziele erhöhte Anforderungen an die Emotionsarbeit für Arbeitnehmer.
Das war jetzt deutlich mehr als eine halbe Sekunde. Was bringt uns also diese neue Studie? Wir müssen kreativ sein und uns Lerneinheiten überlegen, die in diesen Halbsekunden-Rhythmus reinpassen. Vokabeln klappen also ganz gut.
Guga, Vogel, Vogel, Guga.
In der BWL wären dann höchstens kleine Zusammenhänge möglich, aber selbst das Wort Bruttoinlandsprodukt wäre ja zu lang dafür. Also
BIP, Deutschland 6 Billionen.
Ah, wird knapp. Und die vorhin beschriebene Trefferquote von 60% wäre jetzt auch für die Klausur nicht so doll. Trotzdem gibt es mit der neuen Studie aus Bern durchaus sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten in der Zukunft, sagt Simon Ruch.
Beispielsweise bei einer Person mit Spinnenphobie könnte man versuchen, das Wort Spinne mit positiven Dingen zu assoziieren im Tiefschlaf, in der Hoffnung, dass da was hängen bleibt und vielleicht die Angst reduziert wird.
Doch die Forscher aus Bern warnen tatsächlich noch beim Lernen im Schlaf vor Selbstversuchen. Aus ganz profanen Gründen.
Es kann sein, dass man da nicht richtig schlafen kann, wenn einem da Vokabeln reingehauen werden, auch wenn das sehr leise ist. Und das ist schon mal ein limitierender Faktor. Also man muss ja schlafen können und wenn man nicht schlafen kann, dann setzt man sich besser hin.
Und lernt klassisch. Es führt kein Weg dran vorbei. Noch.
Aufgrund des aktuellen Wissensstandes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr Transparenz im EU-Parlament. Kommt. Transparenz in Brüssel. Ist natürlich wichtig, denn Brüssel ist eine Lobbyhochburg. Zehntausende Lobbyisten sind da unterwegs, treffen sich mit den von uns gewählten EU-Politikern, sprechen mit denen über Pestizide, Autoindustrie, über Datenschutz, versuchen im Interesse der Wirtschaft zu beeinflussen. Bei der EU-Kommission, da werden diese Treffen der Kommissare mit Lobbyisten aufgelistet und die werden veröffentlicht. Hier zum Beispiel gerade nachgeguckt, EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich am 24. September mit jemandem von der Commerzbank getroffen. Das steht ganz offen im Netz, können wir alle sehen. Beim EU-Parlament gibt es sowas aber nicht, denn die Mitglieder des EU-Parlaments haben das immer wieder verhindert. Bis heute. Jetzt geht es so langsam los. Paul Vorreiter, unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent in Brüssel. Wie kam es denn zu diesem überraschenden Votum für mehr Transparenz?
Na, sagen wir es mal so, also bis zum neuen verbindlichen Transparenzregister ist ja noch ein bisschen Zeit, weil da muss man sich hier in Brüssel noch zwischen den Institutionen, also zwischen Kommission, Parlament und den Mitgliedstaaten einigen. Aber es gibt jetzt so eine Art kleinen Etappenerfolg, weil es jetzt darum geht, was EU-Abgeordnete an ihren Treffen hier veröffentlichen müssen. Und da sieht es jetzt einfach so aus, dass die Abgeordneten, die besondere Ämter hier im Parlament haben wollen, also die zum Beispiel Vorsitzende von dem Ausschuss sind oder Berichterstatter für einen Gesetzesvorschlag, also die quasi federführend Gesetze hier herausarbeiten, die müssen in Zukunft online veröffentlichen, wenn sie sich mit registrierten Lobbyvertretern getroffen haben. Zwar nicht das, worüber sie gesprochen haben, also nicht den Inhalt, aber dass es eben diese Treffen gab. Und naja, dann kriegt man wahrscheinlich auch als Bürger jetzt einfach einen besseren Überblick darüber, was so der eigene Abgeordnete hier so treibt.
Heißt aber, es gilt nicht für alle MEPs.
Genau, also es sieht so aus, dass die anderen, ich sage jetzt mal normalen MEPs, die eben nicht diese Ämter haben, die sind einfach nur dazu angehalten, das halt auch zu machen, das auch zu veröffentlichen. Aber die Idee dahinter ist natürlich schon so ein bisschen, dass jetzt so eine Art subtiler Druck aus der Öffentlichkeit entsteht. Das heißt, wenn dein Kollege von der anderen Partei das alles veröffentlicht und du selber nicht, dann bekommt das vielleicht so ein Geschmäckle. Das heißt, vielleicht ziehen da sogar auch viel mehr Abgeordnete mit und nicht eben nur die, die jetzt diese besonderen Ämter haben wollen.
Du hast es ja gerade schon gesagt, da steht nicht drin, über was da gesprochen wurde mit der Lobbyistin oder dem Lobbyisten. Bei der EU-Kommission gibt es das ja schon länger. Was sind denn die Erfahrungswerte? Also was wird da alles eingetragen in so ein Transparenzregister?
Na, im Prinzip ist es wirklich nur der Zeitpunkt und die Beteiligten des Gesprächs. Also man erfährt nicht, worum es genau ging. Und es gibt noch eine andere Ausnahme. Wenn du dich jetzt zum Beispiel hier per Zufall im Aufzug oder irgendwie auf dem Weg in die Kantine, wenn da ein Lobbyvertreter auf dich zukommt und mit dir irgendwie quatscht oder so, dann fällt das nicht mit runter. Also es geht hier tatsächlich um die Termine, das heißt, diejenigen, die wirklich verabredet waren zwischen dir und dem eingetragenen Lobbyvertreter. Das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, dass es ja schon auch möglich sein muss, dass sich Journalisten zum Beispiel mit Politikern treffen können oder Politiker mit einfachen Bürgern und das dann nicht einfach sofort veröffentlicht werden muss, weil du brauchst ja auch als Abgeordneter einen gewissen Zugang eben halt auch zu deinen Wählern oder halt zu anderen, ja, Leuten, die dir eine gewisse Meinung halt zu deinem Gesetz, an dem du arbeitest, herantragen.
Und wenn wir das mal aus Sicht der Lobbyisten betrachten, wie ist das, wenn sich Vertreter von Firmen, von Verbänden, auch von NGOs mit den Members of European Parliament treffen wollen, dann müssen sie sich eintragen lassen, ansonsten gibt es kein Meeting.
Na, also es geht jetzt darum, dass also dieses verpflichtende Lobbyregister, an dem wird jetzt erst noch gearbeitet. Also bislang ist es so, dass die EU-Kommission gesagt hat, sie trifft sich nur mit eingetragenen Lobbyisten. Und ansonsten ist das Ganze jetzt hier so ein bisschen im Fluss. Allerdings muss man dazu sagen, Kommission und die Mitgliedsländer, die haben jetzt sehr lange darauf gewartet, wie jetzt eben diese Entscheidung im Parlament ist. Und dadurch, dass sich das Parlament jetzt eben für mehr Transparenz entschieden hat, wird davon ausgegangen, dass dieses verpflichtende Transparenzregister für alle diese drei Institutionen jetzt halt eben auch schneller kommt.
Also für EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Paul Vorreiter bei der EU. Das EU-Parlament hat sich mehr Transparenz bei Treffen mit Lobbyisten auferlegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.